Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Calcios Jamo Neu. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Buonasera, liebe Tifosi, hier ist wieder Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Wagner und ich begrüße wieder einmal meinen Serie A-Experten René Steinhuber.
Ciao a tutti.
Und unseren Admin und Serie A-Experten Paul Leifeld. Hallo.
Hallo.
Servus ihr zwei. Wir haben uns heute gedacht, zu dieser speziellen Sendung holen wir uns wieder unseren kompetenten Admin mit rein. In die Folge, da wir ja eine ganz spezielle Folge haben, da nicht nur der Run auf die Champions League Plätze und der Kampf gegen den Abstieg total spannend ist, nein, der Meister der höchsten italienischen Spielklasse steht nun fest, schon einige Spieltage vor Schluss, ja, und der heißt Inter Mailand, Ragazzi. Ich würde sagen, wir applaudieren dem Meister demütig, denn Wer mit so vielen Punkten Abstand Meister wird, der hat es am Ende, denke ich mal, verdient. Ja. Was sagt ihr zwei dazu? Zur Meisterschaft von Inter Mailand. Was waren für euch so die Schlüsselmomente, warum es am Ende die Nerazzurri geworden sind? Paul von mir aus.
Ja, ich glaube, das kann man im Einspiel wahrscheinlich sogar fast festmachen, was so ein bisschen symptomatisch war für mich. Das war das Derby, das letzte. So weh das für euch beide jetzt tut, aber ich fand, da hat man gemerkt, das ist halt eine abgezockte Truppe, wo hinten nicht viel passiert und die immer für ein Tor gut sind.
René, warum haben wir eigentlich den Paul eingeladen?
Ja, wir verabschieden uns von Paul Leifeld. Danke, Paul, dass du da warst. Ja.
Was schön, Paul, du kannst das Messer jetzt wieder aus unserem Herzen rausziehen. Aber das Gute ist, René, wir kommen später nochmal zu Neapel, ne?
Ja, ja.
Nee, Spaß beiseite. Ja, kann. Also ist auf jeden Fall ein also allein für die Moral, denke ich, ein wichtiger Zeitpunkt gewesen. Ich glaube, für mich war der Wendepunkt tatsächlich auch so vom spielerisch-taktischen her gegen Sassuolo, als Conte nämlich umgestellt hat und seine Spielphilosophie geändert hat und danach. Hast du gemerkt, so vorher haben die versucht, mit viel Ballbesitz hoch anzupressen. Und ja, als man dann gesehen hat, dass es nicht mehr funktioniert, hat man dann genau gegen Sassuolo das nämlich geändert. Und Conte hat auch eingestanden, dass die gegnerischen Trainer sein System entschlüsselt hatten. Ja, und sie dann immer wieder auch gut ausgekontert worden sind. Und er hat dann ja seine Konsequenzen gezogen, hat Mut gezeigt und hat dann das System umgestellt. Ja, und das war dann zum Erfolg gekrönt.
Mhm. Genau. Für mich war es ein anderes Spiel. Für mich war es der 9. Dezember und zwar war es das Spiel gegen Schachter Donetsk. Das war ausschlaggebend, ja, warum Inter die Meisterschaft geholt hat. Es war nicht das Derby oder Sassuolo, sondern das war die vorhandene Doppelbelastung, die weg war und der dadurch entstandene Freiraum an Kapazitäten an. Mhm. Ja, den Spielern auch mal eine Woche halt Zeit zu geben, Vorbereitung für die Spiele. Davor hat mir Inter nicht sonderlich gut gefallen, war auch der Hashtag Conteout, war auch die Nummer 1 bis dorthin, auch bei den Inter-Fans. Und ab dem Zeitpunkt kam dann eigentlich der richtige Run. Es war dann zwar noch eine kleine Niederlage gegen Samp, im Jänner war das mal, aber ab dann haben sie durchgehend alles weggeknallt. Also für mich war ausschlaggebend das Ausscheiden in der Champions League.
Und sicherlich auch, dass man Glück hatte mit Verletzten. Also kein Schlüsselspieler ist jetzt irgendwie längerfristig ausgefallen. Und ja, ich denke, da kann man den Faktor, den René jetzt auch genannt hat, berücksichtigen. Weil desto höher die Belastung ist, desto anatomisch gesehen, desto verletzungsanfälliger wird auch der Spieler, wenn er sich nicht mehr regenerieren kann, genügend regenerieren kann. Das hat man bei vielen anderen Teams gesehen diese Saison. Und das hat Inter natürlich auch in die Karten gespielt, weil wir ja auch schon analysiert hatten am Anfang der Saison, dass der Kader nicht wirklich die Breite hergibt, dass da viele Leute sich verletzen, ne?
Es war auch zu Beginn der Saison, als noch Champions League am Laufen war, da hatten sie zu Beginn der Saison auch die ein oder anderen Wehwehchen, da sind auch mal drei, vier ausgefallen. Wir erinnern uns auch an das erste Derby, da war, glaube ich, Kolarov und Dambrosio in der Innenverteidigung.
Stimmt.
Da, ja. hat man dann auch gesehen, was da los ist bei Inter, wenn nicht die erste Elf spielt. Und ja, es waren da sicher eine Menge Komponenten, die zusammengespielt haben.
Ja.
Und dann, als Conte halt die richtige Balance gefunden hat, war Inter dann halt eine richtig abgebrühte Mannschaft, die nicht sonderlich schön zum Ansehen spielt, aber die halt erfolgsorientiert gespielt hat und dann halt auch die Punkte nach Hause gefahren hat. Und das hat im Endeffekt den Unterschied ausgemacht. Die Konkurrenz war schwer angeschlagen, personaltechnisch über weite Strecken der Saison, und von dem der ja auch ein größerer Abstand bis jetzt und absolut verdient die Meisterschaft jetzt für Inter.
Ja, absolut. Ja, dann lass uns mal zu ein paar Aussagen von Beppe Marotta kommen, weil er gegenüber den Medien meinte, er hofft, dass Antonio Conte bleibt. Also da scheint ja nichts sicher zu sein, dass der ehemalige Juve-Sechser da auch nächstes Jahr noch die Strippen zieht. Was sagt ihr zu der zu dem Kommentar?
Ja, also ich glaube, meine, den Kader hat man jetzt schon auf Conte-Fußball und auch auf Conte-System so ein bisschen ausgelegt. Also ich würde schon sagen, dass das Sinn machen würde. Also ich mir fällt auch irgendwie, ehrlich gesagt, kein Trainer ein, der jetzt so ähnlichen Fußball vielleicht spielen würde. Und ich meine, Conte muss ja, hat ja auch noch was zu beweisen. Es ist ja noch so, dass international ist da ja noch nicht viel da bei Conte.
Ja.
Und da muss er ja jetzt, ist man, ja, man ist zweimal in Folge in der Champions League rausgeflogen in der Gruppenphase. Und ich glaube, da muss man dann halt noch einiges beweisen.
Absolut, aber ich bin mir nicht sicher, ob er das gemeint hat, Marotta, sondern vielleicht auch dahingehend auszuholen, wie es allgemein mit der Zukunft von Inter aussieht, mit Suning, mit neuer Führung, wie das alles weitergeht. Und wenn Conte da wahrscheinlich das Gefühl hat, ja, keine Ahnung, da muss vielleicht ein Leistungsträger sogar verkauft werden aufgrund finanzieller Probleme. Das kannst du halt mit Conte nicht haben, wie er mal so schön gesagt hat, du kannst nicht mit 10 Euro ins Restaurant gehen, in ein Haubenlokal und dort dann essen gehen. Ne? Ich glaube, so ähnlich war die Aussage.
Ja.
Und für die Champions League möchte er quasi, wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, weitere Häppchen haben, so den fünften und sechsten Gang. Und wenn ihm Inter das nicht servieren kann, er will sich wahrscheinlich nicht jedes Jahr in der Champions League die Blöße geben. Und das ist natürlich in seiner Vita jetzt auch nicht optimal. Ist natürlich schon ein Stück peinlich natürlich für einen Trainer wie Conte, wenn er wirklich international überhaupt nichts reißt. Also wie gar nichts da ist. Und das, vielleicht meint er das. Also ich glaube jetzt nicht, der Kader, wie es Paul richtig sagt, ist optimal für ihn zugeschnitten. Er ist der richtige Trainer für den richtigen Kader. Ob er jetzt der beste Trainer ist, weiß ich nicht, aber er ist der richtige Trainer für mich. Aber ich glaube, Conte will da Sicherheiten haben, wie es finanziell weitergeht, wie es kadertechnisch weitergeht, wie es mit der Führung weitergeht, und glaube, das spielt für Conte schon eine Rolle.
Ja, absolut. Dazu habe ich sogar ein Zitat von Marotta, der gesagt hat, wir wissen, dass wir vor einem schwierigen Moment stehen. Es gibt einen Rückgang der Einnahmen und das betrifft die großen Clubs. Die Macht auf dem Markt wird sich verringern. Auf der einen Seite werden wir am Ende der Saison eine endgültige Bilanz ziehen. Auf der anderen Seite müssen wir aber über bestimmte Kosten und unsichere Einnahmen nachdenken. Heißt so viel wie...
No Super League, no money.
Richtig. Und genau das hat er auch gesagt, angesprochen auf die Super League, meinte Marotta, das aktuelle System ist für die großen Clubs nicht mehr tragbar und wird dafür sorgen, dass der Calcio irgendwann bankrott gehen wird. Das fand ich schon krasse Aussagen. Ja, gut, angesichts der Schulden, die Inter hat. Inter ist ja das hochverschuldeste Team in der Serie A mit 650 Millionen. Das ist eine Menge Asche, und ich glaube, wie René sagt und auch dieselbe Kerbe, die ihr geschlagen habt, Conte wird den Kader natürlich verstärken lassen wollen, weil er in der Champions League auch was erreichen will. Und dann hat man aber auch einen Kader, der kurzfristig angelegt ist, genau wie der von Juve. Ne? Der war kurzfristig angelegt. Wir haben jetzt bei Juve gesehen, wo das hinführen kann, wenn man nicht rechtzeitig den Turnaround hinbekommt. Jetzt hat Inter dasselbe Problem. Man hat einige Spieler, die jenseits der 30 sind. Die müssen ausgetauscht werden. Und dafür brauchst du halt wieder Geld.
Ja, aber wenn du zwischen den Zeilen liest, jetzt alleine die beiden Aussagen, ist das schon klar zum Rauslesen für mich eigentlich. Wir hoffen, dass Conte bleibt. Andererseits haben wir aber kein Geld.
Ja.
Also wenn du das jetzt zusammenpackst, dann kommt es auf das bei rum.
Und du kannst halt auch sagen, mit den Spielern, die du verkaufen möchtest, die du nicht unbedingt verkaufen willst, dann Leistungsträgern, mit denen Vidals, Kolarov und vielleicht auch dann Borussia, wirst du ja, Ashley Young, wirst du halt nicht viel Geld generieren.
Ja, gar nichts.
Dass du jetzt groß zuschlagen kannst mit einem Kanté oder sowas.
Mhm. Ja, als ich das gelesen habe und die Aussagen von Marotta gegenübergestellt habe, ich glaube, wie wollen die denn den Kanté jetzt holen?
Ja, das passt hinter vorne nicht zusammen. Also
absolut
das,
nicht, ne?
Nee, das ist der falsche Deckel für den falschen Topf.
Mhm. Kommt halt auch drauf an, wer den Club jetzt auch kaufen wird, ne? Davon hängt ja jetzt alles ab. Bekommen die den Club verkauft? Und dann ist halt wichtig, wer kauft den Club und inwieweit ist der bereit, auch ordentlich zu investieren. Ne? Mhm. Und die UEFA hat ja auch angekündigt, dass es in Zukunft, wenn ich noch auf dem richtigen Stand bin, korrigiert mich, wenn ich es falsch sage, aber die UEFA hat ja angekündigt, dass in Zukunft die Investoren da eigentlich so viel reinbuttern können, wie sie Bock haben, ne? Hatte ich mal gelesen jetzt in den letzten Wochen. So soll im Raum stehen. Ich weiß nicht, inwiefern das schon...
Kann ich jetzt nicht bestätigen, dass das
weiß ist. Ich nicht, aber...
Nee, ich glaube, das verträgt sich mit Financial Fairplay jetzt wieder nicht.
Ich meine, es gibt ja auch Wege, das Ganze zu umgehen mit einem Sponsoring oder sowas. Mhm. Da würde man bestimmt die Wege dann finden für einen Investor.
Da hast du recht. Also das hat PSG ja schon vorgelebt, wie man da Sponsoring-Einnahmen ein bisschen frisieren kann. Ne?
Na, du musst in den Vorstand der UEFA, dann geht das ein bisschen leichter.
Oder so, ja, das stimmt. Mhm. Das stimmt. Gut, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur Top 11. Nämlich, by the way, Inter hat gegen Crotone gewonnen.
Ah ja.
Da sollten wir vielleicht auch eingehen.
Verabschieden wir uns auch noch von Crotone?
Ja, sollten wir eigentlich schon machen. Ne?
Das ist schon wieder ein bisschen bitter. Wie wir schon mal gesagt haben, wieder.
Finde ich auch.
Ein südliches Team, das uns wieder verlässt. Es sind schon nicht mehr allzu viele und leider wieder eins. Die prinzipiell auch eine coole Fanszene, glaube ich, hätten also im Stadion.
Ja.
Und dann...
Und ich finde, sie haben sich gut verkauft am Ende unter Serge Cosmi. Ich finde,
die haben auch geile Spieler eigentlich.
Ha? Die haben auch echt Spaß gemacht, ja. Und geile Spieler.
Ja. Ich glaube, einige werden auch drinbleiben in der Serie A. Molina, Messias,
Simi.
Ja.
Das glaube ich.
Magallan, muss mal abwarten. Oder Magallan, ich weiß nicht genau. Aber es sind schon einige dabei, wo ich es wirklich schade finde, dass sie runtergehen. Und Unas hat sich auch gut gemacht,
Unas, bei denen,
oder?
Ja.
Der war doch von euch ausgeliehen, Paul.
Genau. Ja. Der macht da auch, wenn ich da immer vorbeigucke, finde ich den auch immer ganz gut.
Ja.
Also da freue ich mich schon, den wieder zu sehen.
Auf jeden Fall. Für mich der Junior Messias ist für mich der überragende Mann bei denen. Also ich bin echt gespannt, wo es den noch hinschlägt. Man ist jetzt 29, aber der hätte vielleicht noch 2-3 gute Jahre in den Beinen. Also da dem traue ich schon ordentlich was zu. Also bin ich echt gespannt, wo der dann landet.
Also. Ja, absolut. Gut, also, wie gesagt, Inter gewinnt gegen Crotone 2-0 und befördert die eigentlich, ist das eigentlich nur theoretisch oder ist das auch schon rechnerisch?
Offiziell
weg, okay. Ja. Genau, also Inter tütet gegen den ersten feststehenden Abstiegskandidaten Crotone einen 2-0-Sieg ein durch Eriksen und Hakimi. Ja, und der 19. Scudetto ist das jetzt in der Vereinsgeschichte. Und der letzte Trainer, der sowohl mit Inter als auch mit Juve den Scudetto geholt hat, war Giovanni Trapattoni. Ja, nur mal so als Randinfo. Genau, und jetzt will ich von euch beiden wissen, hat jemand aus diesem Spiel Inter gegen Crotone es in eure Top 11 geschafft oder habt ihr zumindest Spieler aus diesem Spiel nominiert?
Ja, ich habe zwei dabei von Inter. Und zwar, ich habe Hakimi.
Ja.
Rechtsverteidigung, einfach weil er den Deckel drauf gemacht hat für die Meisterschaft. Das gehört bei Lohn mit der Top 11 auf jeden Fall, 7. Saisontor.
Aha.
Und ich habe Abwehrchef Stefan de Vrij habe ich dabei. Ich habe dann noch Messias im erweiterten Kader, den habe ich immer dabei, weil den feiere ich einfach den Typen, weil er einfach defensiv bockstark ist, sowie offensiv.
Mhm.
Und hat auch da gegen Inter noch einer der besseren Leute.
Ja.
Und von dem her habe ich da zwei von Inter dabei.
Paul?
Ja, ich habe auch zwei. Ich habe in meiner Elf habe ich Hakimi hinten rechts in meiner Viererkette.
Ja.
Auch mit dem Tor und auch noch zwei Torschussvorlagen gegeben.
Mhm.
Und im Mittelfeld habe ich mich dann entscheiden müssen zwischen Barella und Sensi und habe mich dann für Sensi entschieden.
Sehr schön.
Okay. Auch mit 6 Schüssen, 5 Torschussvorlagen und ich fand nach seiner Verletzung sah das jetzt wieder ganz gut aus.
Ja, hat fast auch eine Bude gemacht, ne?
Ja.
Ja. Ich habe aus diesem Spiel tatsächlich Lukaku geholt, auch wenn er jetzt nur ein Tor vorbereitet hat und sein Abseitstor nicht gezählt hat. Für mich trotzdem der wichtige Mann auch bei Hakimis Tor und halt auch Eriksen.
Boah, bei der Konkurrenz hast du Lukaku reingenommen.
Halleluja. Ich habe ihn nominiert.
Nominiert.
Ja, also, immer ruhig.
Also du machst ganz das so langsam. Undercover.
Ja, ganz langsam. Nominiert. So, und bei Crotone haben mir auch Messias und Unas am besten gefallen, aber sie haben es nicht mal zur Nominierung geschafft. Aber ja, die sind auf jeden Fall herausgestochen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir eine Pause. Mhm. Und dann kommen wir zur nächsten Partie. Liebe Tifosi, hört uns gleich wieder nach einer kurzen Pause bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinem Sportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
So, liebe Tifosi, das ist Calcio Siamo Noi, Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Und wir machen weiter mit der nächsten Partie. Und zwar musste die alte Dame gegen Udinese Calcio ran. Und ja, das war eigentlich, René, wie wir beide schon so im Vorfeld besprochen haben, eigentlich ja ein Gegner, der der alten Dame extrem wehtut, ne? Steht tief, Fünferkette, physisch stark und auch vorne immer in der Lage, einen Treffer zu erzielen. Aber wir haben falsch gelegen. Die alte Dame drehte das Spiel. Molina hat zuerst die Gastgeber in Führung gebracht in der 10. Minute, nachdem ja Juve wieder kollektiv gepennt hat nach dem Freistoß. Ne? Kollektiv Tiefschlaf.
Wachkoma.
aber wirklich. Und dann kam, ja, wer auch sonst, Cristiano Ronaldo in der 83. per Handelfmeter nach einem Freistoß zum 1:1 und dann wenige Minuten später in der 89. macht er dann noch ein Kopfballtor aus Spitzenwinkel. War es durch die Hosenträger von Skofet oder ist der irgendwie noch so zwischen Pfosten und seinen linken Beinen?
Ja, das waren die Hosenträger, glaube ich. Das
waren's ist so die Hosenträger?
Dann für die Hosenträger, glaube ich, schon, ja.
Ja, also man kann sagen, angesichts des Spiels von Juve ein sehr, sehr glücklicher Last-Minute-Sieg für die Bianconeri. Ja, was fangen wir jetzt an mit diesem Spiel? Also mir fällt schwer, gerade Juve wirklich einzuordnen im Rest der Saison, weil der Run of the Champions League-Plätze, alle sind wirklich extrem eng zusammen und mir fällt es wirklich schwer, die Bianconeri einzuschätzen, was sie in den nächsten Spielen machen werden. Weil jetzt stehen sie durch diesen Sieg auf Platz 3. Aber wenn alles normal gelaufen wäre, dann hätten sie die Partie damit 1:0 verloren. Ne?
Ja, es war für Juve natürlich auch glücklich, dass Stammtorwart und für mich vielleicht, also zumindest Top 3 Torwart der Liga mit Musso ausgefallen ist und da hat man gleich gemerkt, was das für einen Unterschied ausmacht, wenn Skofet im Tor steht, das zweite Ding darf er nicht bekommen und ein Musso in Topform hat das Ding natürlich. Mhm. Ich tue mir auch sehr schwer, das einzuordnen jetzt mit Juve. Es war jetzt nichts Brillantes wieder. Es war ein Pflichtsieg, den sie mit einer One-Man-Show ergattert haben. Im Kollektiv war es jetzt wieder nicht überragend, es war spielerisch nicht überragend.
Ja.
Schwere Ausgangslage trotzdem für Juve, obwohl jetzt Mannschaften kommen, die ihnen vielleicht eher liegen. Mhm. Vom Namen her hat Juve natürlich schwere Aufgabe. Milan, Sassuolo, Inter, dann noch Cup-Finale und dann Bologna. Aber mal schauen, Juve war im Vorjahr halt auch schon, glaube ich, 3 Runden vor Schluss Meister und dann haben sie kein einziges Spiel mehr gewonnen und zum Ende hin hat es dann so ausgesehen, als wäre es knapp gewesen, aber es war eigentlich gar nicht knapp, weil Juve schon 3 Runden vor Schluss Meister war. Die Konsequenz war, dass Juve keinen Punkt mehr geholt hat. Und wenn Inter das jetzt ähnlich handhabt wie Juve im vergangenen Jahr, dann können sie da der Juventus-Bonus sein, der Juve dann vielleicht in die Champions League bringt. Ja, wird spannend zu sehen sein.
Ja, weil Inter ist eigentlich von der Spielweise her das einzige Team von den restlichen Gegnern, die Juve vor Probleme stellt. Die anderen spielen alle nach vorne. Sassuolo, Bologna, Milan, das kommt Juve ja entgegen. Ne? Mhm. Und wenn Inter natürlich dann mit 3,0 Promille in das Spiel da geht... Und,
Alter, habt ihr Brozovic gesehen? Ich habe auf Instagram ein Foto gesehen von Brozovic. Ich glaube, die waren auch eingeraucht oder haben die Crack geraucht. Oder was. Glaub, komplett rote Augen, die sind fertig. Also ich glaube, die können 3 Tage nicht mehr trainieren. Die sind komplett am Ende. Ja, ja, krass. Also am Wochenende, wen hat der Inter Sampdoria? 100 Euro auf Sampdoria.
Die sind ja, komplett in der Welle. Der Conte hat ja schon angekündigt, der will jetzt lieber so die Spieler aus der zweiten Reihe mal ranlassen, ne?
Ja, aber gegen Juve nicht. Also ich glaube, gegen Juve wird er das nicht machen.
Nee, ja, also aber eigentlich nicht. Das ist eigentlich schon Wettbewerbsverzerrung dann auch, ne?
Und ich glaube auch, Conte wird sich dann so viel Scheiße anhören müssen, wenn er das Spiel wirklich dann nur mit 50% angeht. Also ich glaube, da ist dann auch noch irgendwie in Conte was drin, dass er das Spiel wirklich gewinnen will und gewinnen werden muss.
Ja, aber die 2-3%, die im Hintergrund mitspielen, dass du eigentlich schon durch bist, ich weiß nicht, ob du das ganz wegbringst. Also wird echt spannend zu sehen sein, ja, weil halt Inter trotzdem viel über die Mentalität kommt und wenn das dann ein bisschen weg ist, wird spannend zu sehen sein, ja. Bei Juve soll ja auch Chiesa zurückkommen, für mich eigentlich ein entscheidender Faktor, und wenn er dann gleich wieder liefern kann, kann das natürlich für Juve auch noch ein großer Bonus sein im Kampf um die Champions League. Aber wie gesagt, wirklich, ich kann auch fast keine Prognose für Juve abgeben, ich tue mir da richtig schwer. Also das jetzt einzuordnen, wie das jetzt ausgeht für Juve. Also 2 bis 5 ist alles möglich. Also, boah. Aber wie bei den anderen.
2 bis 6, ey, wenn Lazio sein Nachholspiel gewinnt,
die schieben noch hoch.
Alter, dann sind es auch nur noch 2 Punkte auf dem Champions-League-Platz. Das ist echt scheiße eng. Eigentlich, wir haben ja vor der Saison gesagt, so die großen 7, da ist alles möglich. Und von den großen 7 ist eigentlich nur die Roma abgekackt. Und der Rest ist am Start. Ne? Und wenn Lazio jetzt wirklich das Nachholspiel gewinnt, Alter, leck mich am Besen. Ich weiß gar nicht, wo vorne und hinten gerade ist. Das wird echt extrem spannend, die letzten Spiele.
Ja, aber Torino hat sich ganz gut gefallen. Also, es ist jetzt kein Six-Sieg. Also, ja, ich finde, das ist keine Laufkundschaft jetzt mehr. Also, muss man mal schauen.
Ja. Das stimmt.
Aber klar, Lazio natürlich favorisiert. Aber sie sind da hinten schon anfällig, hat man jetzt auch gegen Genoa wieder gesehen. Vorne zwar die Feuerwehr. Aber hinten dann halt auch wieder, da brennt halt auch oft lichterloh.
Ja. Das stimmt auch wieder, das ist auch recht. Gut. Und
wenn ich noch eins zu Juve sagen kann, ich fand, die waren hinten, fand ich, waren die nicht so sicher. Also gerade was Udine konnte da ein paar Mal richtig gut kontern. Und die haben das dann einfach schlecht ausgespielt. Also ich, ne, gerade dann mit Milan, Sassuolo, die können, oder Inter, die werden das alle oder können das alle schnell spielen. Da bin ich dann auch nochmal gespannt, wie Juve dann das angeht.
Ja, das stimmt, aber der Unterschied ist halt so, wenn Juve halt gegen Mannschaften spielt, die hinten tief stehen und kompakt stehen, was Udine ist
dann
so ein Team,
höher,
dann kriegt Juve gar keine Torchancen kreiert. Das ist das Ding. Das hast du jetzt gegen Udine nochmal gesehen, wo denen nicht viel gelungen ist. Das hast du in der Champions League gesehen, gegen Porto, die auch hinten echt gut standen und alles die Räume eng gemacht haben. Juve tut sich gegen solche Teams extrem schwer. Benevento, genau dasselbe. Und was, Benevento?
Ja, war Benevento, aber Porto hatten sie auch Probleme, als sie vorne angelaufen worden sind. Da hatten sie auch Probleme, da hatten sie massive Patzer. Also das war auch mit aggressivem Pressing haben sie teilweise auch. Heuer haben sie öfter mal Probleme, kann man auch mal zusammenfassen. Also ich würde es da auch nicht sagen, dass jetzt Sassuolo jetzt
so
easy points sind.
Nein,
also von dem her ist Sassuolo schon richtig gefährlich auch. Also die können schon Spaßverderber sein. Juve trotzdem. Wenn es drauf ankommt, ist Juve normalerweise immer da und ja, also ich bin gespannt, für mich Juve trotzdem heißes Eisen immer noch.
Sie haben eine Lebensversicherung.
Aufgrund dessen, dass Cristiano Ronaldo immer dabei ist. Er ist zwar gelb vorbelastet, bei der nächsten setzt er aus. Spannend zu sehen sein, gegen wen die Lebensversicherung aussetzt. Das kann natürlich auch ein Faktor sein, wenn sie ja siebenmal nicht zwei Dinger macht.
Mhm. Ja. Ja, ist so. Gut, dann kommen wir mal zur Top 11. Wer hat es bei euch in die Top 11 geschafft oder wen habt ihr zumindest nominiert? Erweiterter Kreis aus diesem Spiel.
Okay, erweiterter Kreis mache ich gleich mal. Und zwar habe ich Bentancourt und CR7.
Mhm. Paul? Ja, ich habe De Ligt und CR7 im erweiterten Kreis.
Okay. Ich habe tatsächlich Molina, der das 1-0 gemacht hat, und Ronaldo. De Paul fand ich auch nicht schlecht, aber habe ich trotzdem nicht nominiert, hat auch rausgestochen gehabt. So ein bisschen, genau.
Der hatte halt die unglückliche Szene, die mit dem Elfmeter und der Reflex, das tut weh beim Hingucken,
weil man weiß. Ja, ist so. Ansonsten hat er eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht, auch unheimlich gut gegen den Ball gearbeitet, aber ja, das sind so Sachen, ne? Spielentscheidend, was ja nochmal die ganze Leistung verkackt. Das ist es halt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Juve zu und wir kommen nun zum Herzschmerzmoment von Paul Leifeld. Und zwar Cagliari gegen Neapel. Lieber Paul, jetzt stoßen René und ich das Messer in dein Herz.
Lief ja ganz gut, Paul, bis Minute 93, ne?
Das Spiel Neapel gegen Cagliari ging mit 1-1 aus. Osimhen war es tatsächlich gewesen, der nach einem wunderschönen Traumpass von Insigne in der 13. das 1-0 erzielte. Und ja, ein munter mitspielender Abstiegskandidat hat ordentlich mitgehalten, meiner Meinung nach. Ist auch wiederholt immer wieder durch Pavoletti zu aussichtsreichen Torchancen gekommen und hat sich dann nach einem phänomenalen Traumpass von Alfred Duncan, ich weiß bis heute noch nicht, wie der mit seinem Holzfuß diesen Ball da spielen konnte. Das waren ja locker 50, 60 Meter on point in den Strafraum auf Nahitan Nandesen, der macht den Per-Trop-Kick, aber mit der Sohle macht er den rein. Wahnsinn. Also da bin ich echt fast vom Hocker gefallen, als ich das gesehen habe. Und Paul, ja, wie hast du diesen Ausgleich wahrgenommen?
Ja. Nicht so gut.
Nicht so gut. Der ist auch nicht so gut.
Hab mich nicht so gefreut.
Weiß es nicht. Hab ich ganz trocken, hab ich nicht so gefreut.
Wie reagiert ein Paul Leifeld in so einem Moment?
Ja, ich bin schon ein bisschen, hab geflucht vor mich hin. Dass man da nicht eher schon den Deckel drauf gemacht hat. Weil das mit dem 1-0 habe ich das kommen gesehen. Und dann ab der 90. oder 89. hat man sich ja auch wirklich dann nur noch hinten reingestellt und das wirkte jetzt nicht so sicher. Mhm. Was ich auch mit Koulibaly am Boden verbinden würde, wo der dann sich den Oberschenkel gehalten hat, wo ich auch schon das Herz in der Hose hatte und ich glaube auch die ganze Mannschaft, so wie die danach reagiert hat. Und danach irgendwie hat es dann nicht geklickt. Man sah in der Nandes hat sich auch von Hüsey und Elmas wirklich weggestohlen. Da haben die auch nicht wirklich gut gedeckt. Insgesamt hatte man wirklich echt halt gute und viele Chancen, die man dann halt nicht gemacht hat. Und Osimhen hat noch ein Tor gemacht, was für mich hätte zählen müssen, wo er Godin dann ein wenig geschoben hat, was für mich aber eigentlich nicht ausreicht. Aber das zieht sich dann durchs Wochenende. Das war bei Atalanta und Sassuolo dann ähnlich.
Da kommen wir auch
gleich. Ja, das ist ähnlich. Das war eine Katastrophe, was da los war.
Das war wirklich das Schiedsrichterwochenende. Les Settimana, die Arbitri, glaube ich. Ja. Wenn ich es falsch war, liebe Italiener, tötet mich nicht. Ich habe mein Bestes gegeben. Aber es war wirklich das Wochenende der Schiedsrichter, das muss man wirklich sagen, die sich echt von ihrer allerbesten Seite gezeigt haben. Ohne Scheiß. Ja, da lässt Calciopoli nochmal vor sich grüßen.
Aber ich muss sagen, also für mich hat sich Cagliari ja wirklich ordentlich auch geschlagen. Die hatten wirklich durchaus auch gute Chancen, eben wie du es gesagt hast. Also man, der 87. Minute kann ich mich da an ein Riesending von Pavoletti erinnern.
Ja.
Erste Halbzeit auch mal an die Stange. Also die waren schon auch giftig gefährlich. Und mich, so leid es mir für Paul tut, aber auch für Cagliari. Ich bin ja schon ein bisschen mehr Cagliari-Sympathisant. Ich liebe auch die Insel einfach. Und ich bin richtig froh, dass sie es drehen. Ich habe auch vor 5, 6 Wochen quasi in der Serie A, da kannst du auf Weltfußball die, die Tabelle nochmal tippen. Und da war Cagliari schon voll weit unten und da habe ich so durchgetippt und zum Schluss bin ich dann auf das Ergebnis gekommen, dass Benevento absteigt und Cagliari drinnen bleibt. Und Torino auch. Da haben wir gedacht, ey, geht sich das noch aus? Da war Benevento, glaube ich, 8 Punkte vorne. Ja. Und jetzt kommen wir schon in eine Region, wo der Tipp gar nicht so falsch war. Also ja. Von dem her haben wir gedacht, wow, also Cagliari momentan wirklich giftig, gefährlich, kompakt stehend. Eigentlich das, was ich von denen eigentlich die ganze Saison erwartet habe. Trotzdem eine der Enttäuschungen der Saison, aber zumindest fangen sie sich jetzt und zeigen auch ihr Potenzial, was, was auch in ihnen wäre. Denn sie haben eigentlich auch einen guten Kader. Also mit der Mannschaft absteigen wäre ja auch eigentlich ein Desaster.
Und sie haben jetzt einen guten Trainer, der mit dieser Mannschaft arbeiten kann. Ja? Also ich finde, Semplici macht wirklich eine gute Arbeit bisher. Und ja, wenn man sich allein jetzt mal die Tabelle da anschaut, wie eng das da alles ist. Wir haben, also Parma und Crotone scheinen sicher weg zu sein, aber dann kommt Benevento auf Platz 18 mit 31, dann auf Platz 17 Torino mit 31, dann Cagliari mit 32 auf 16, Spezia auf 15 mit 34, Fiorentina auf 14 mit 35, Genua auf 13 mit 36. Also theoretisch gesehen ist nicht mal Bologna Udine safe, jetzt theoretisch gesehen, aber
ich denke, sie sind deswegen safe, wenn Benevento nicht mehr so viele Punkte holt.
Genau, genau.
Wir reden aber Torino auch zwei Spiele weniger, muss man dazu sagen. Ja. Sie spielen auch gegen Lazio, zwar das schwere Spiel, und heute eben gegen Parma. Ja. Da können sie noch einen größeren Sprung nach vorne machen. Also genau. Mein Bauchgefühl, und da ist natürlich auch ein bisschen Hoffnung dabei, obwohl man Benevento auch leid tut, auch eine coole Szene, auch immer wieder cool, wenn sie da sind, wer kann sich da erinnern, obwohl das auch schon wieder mehr weh, als der Benevento, weiß nicht, 20 Runden keinen Punkt geholt hat, und dann mal gegen Milan das 2-2 der Torhüter. Das sind schon Geschichten, die Benevento da geschrieben hat in der Serie. Ja, aber mein Gefühl sagt, Benevento wird es nicht schaffen. Also ja, ich habe da auch jetzt momentan eine klare Tendenz,
dass auch
Benevento nicht wird.
Ja, ich glaube auch, dass es am Ende Benevento wird. Weil so die anderen Teams, die können alle kicken und dann kommt Benevento mit Pippo Inzaghi
als Trainer. Spezia spielt geilen Fußball, die sind zu stark.
Genau,
also Florenz hat einen brutalen Kader und sind schon ein bisschen weiter vorne. Und dann bleiben noch Cagliari, Turin, die momentan ganz gut drauf sind, und Benevento. Also von dem her glaube ich, müsste schon ein Wunder passieren, oder irgendeine Mannschaft bricht komplett ein, wieder Corona-Ausbruch, was weiß ich, was alles passieren kann noch. Aber ja, könnte eng werden für Benevento.
Ich glaube, das nächste Spiel, Benevento gegen Cagliari, da geht's um die Wurst. Ja, das ist das nächste Spiel von Benevento. Danach kommt aber auch schon Atalanta. Ich glaube, die zerpflücken Benevento.
Ja, da bekommen sie 6-7 Stück. Ja.
Genau. Dann spielt Benevento gegen Crotone. Die sind zwar schon abgestiegen, aber ich glaube schon, dass sie sich Mühe geben werden, Benevento mit in die Tiefe zu reißen.
Ja,
und am letzten Spieltag kommt Torino.
Ja. Na? Und die hätten sie in der eigenen Hand, aber
ja. Eigentlich schon.
Die Formtabelle spricht auch nicht für Benevento. Die sind da Vorletzter. Die haben in den letzten 6 Spielen 2 Punkte geholt. Nur Parma war schlechter. Ja. Mit einem Punkt.
Das stimmt, also, Benevento ist sau schlecht. Aber theoretisch gesehen, es sind 3 Mannschaften, die eigentlich von unten, also wenn sie jetzt alle 3 Spiele wie aus einem Wunder gewinnen würden, dann hätten sie 9 Punkte und könnten auch drin bleiben. Aber irgendwie traue ich denen das auch nicht zu.
Also die haben es noch selbst in der Hand, können wir sagen.
Ja, absolut. Definitiv. Gut. Lasst uns mal zur Top 11 kommen. Wie sind wir denn jetzt eigentlich zu Benevento abgedriftet? Wir haben doch gerade
Abstiegskampf waren wir.
Und wir waren bei Cagliari.
Ja, genau, wir sind über Cagliari zu Benevento jetzt, okay, genau, wir waren eigentlich da und ich wollte euch jetzt fragen, wer hat es bei euch in die Top 11 geschafft oder wurde von euch nominiert für die Top 11?
Paul.
Ja, ich habe nominiert Koulibaly, also bei mir in der Top 11 sogar ist Koulibaly.
Ja.
Der war, fand ich, ein Monster hinten und hat auch 10 Kopfballduelle gewonnen gegen Pavoletti. Unter anderem und dann halt am Ende auch noch gegen Cherry. Da sind ja auch jetzt keine schlechten Kopfballspieler. Die gehören ja schon mit zu den besseren.
Ja.
Und dann habe ich noch im erweiterten Kreis Di Lorenzo und Osimhen.
Okay. Gut, René?
Ich habe Insigne im erweiterten Kreis.
Ja.
Nandes
und
Godin.
Okay, gut. Ich habe auch Insigne, ich habe Koulibaly, Osimhen und Carboni tatsächlich. Das ist ein 20-jähriger italienischer Innenverteidiger von Cagliari. Zu dem gehen wir später nochmal ein. Ja, die habe ich zumindest mal nominiert. Ob sie es reingeschafft haben, das werdet ihr später erfahren. Gut, dann, ich glaube, wir müssen wieder in die Pause. Genau, wir müssen in die Pause, Jungs, und dann machen wir weiter mit dem nächsten Spiel und der Top 11. Liebe Tifosi, hört uns gleich wieder nach einer kurzen Pause bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. So, liebe Tifosi, da seid ihr bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Wir machen weiter mit der nächsten Partie und wir kommen zu US Sassuolo gegen Atalanta Bergamo. Auch ein sehr, sehr spannendes Spiel hinsichtlich der Champions League Plätze. Und ja, das Spiel ging mit 1:1 aus. Robin Gosens hat zuerst Ladea in der 32. Minute in Führung gebracht. Und in der 52. Minute war es dann Berardi, der per Foul-Elfmeter ausgeglichen hat. Worüber wir aber hier reden müssen, und das ist das, was Paul eben auch schon angedeutet hat, wir müssen auf jeden Fall über die Schiedsrichterleistung von Luca Pairetto philosophieren. Da er schon einen sehr großen Einfluss auf das Spiel genommen hat mit seinen Entscheidungen. Wir wollen die mal gerade zusammen durchsprechen, weil mich eure Meinungen dazu interessieren. Und zwar war es so gewesen, dass die Bergamaschi bereits nach 23 Minuten schon in Unterzahl waren, weil Golini Boga rotwürdig gefoult hat. Wie seht ihr die Situation?
Ja, ist schwierig, finde ich. Weil weiß ich nicht. Also es ist echt schwierig, finde ich, weil auf der einen Seite für gegen eine rote Karte spricht, dass ich meine sogar fast die gesamte Dreierkette von Atalanta stand noch auf einer Höhe mit Golini und hätte theoretisch zumindest noch irgendwie eingreifen können.
Alle drei glaube ich nicht.
Romero auf jeden Fall. Romero war hinter Golini. Ja. War auf jeden Fall nicht letzter Mann.
Genau, aber auf der anderen Seite eigentlich hätte Boga halt auch frei durchlaufen können und der Abschluss wäre schon möglich gewesen aufs leere Tor. Und ob der Kontakt dann ausreicht, weiß ich nicht. Ich finde, Golini hält schon, aber irgendwie wäre auch die gelbe Karte für mich.
Ja.
Ja, die gelbe Karte hätte sich irgendwie besser dann auch angefühlt.
Ja, es war irgendwie schon eine klare Torschance vereitelt, also das schon. Also für mich war es irgendwie auch saudämlich für Golini. Also in der Szene habe ich auch gedacht, irgendwie. Ich wollte dann schon auf den Schiedsrichter hauen, weil das macht man prinzipiell gerne, weil der Schiri ist ja eigentlich immer an allen schuld. Aber dann gedacht, ich weiß nicht. Also irgendwie soll da dann der Videobeweis auch nur einschreiten, wenn es eine ganz klare Fehlentscheidung war. Und so wie er es pfeift, so kann man es auch nehmen. Wenn er ihm, wenn man jetzt Freistoß und Gelb gibt, wird der Videobeweis jetzt auch nicht sagen, hey, du musst es drehen. So muss er es halt auch nicht. Also zum Zeitpunkt, wie er ihn fault, war meiner Meinung nach Romero und Golini ungefähr auf einer Höhe und Romero ist halt dann noch voll durchgesprintet, dass er so aussieht, auch wie wenn er eh noch dort gewesen wäre. Aber wenn Boga durchkommt, macht er das Ding wahrscheinlich trotzdem.
Ja.
Wirklich schwere Szene.
Ja, absolut.
Total schwere Szene, ja.
Absolut.
So ein 50-50-Ding irgendwie.
Genau, du kannst es pfeifen, ne? Musst es aber nicht so hart auslegen. Ja, dann ging es weiter. 52. Spielminute, Elva für Sassuolo. Diesmal war es Toloi, der Traore zu Fall gebracht hat. War vom Körperkontakt her aber auch eher touchiert, was in jedem Zweikampf vorkommt. Traore nimmt es dankend an. Wie habt ihr die Szene gesehen? Also ich habe mir da echt schwer getan. Ich glaube, ich hätte es nicht gegeben.
Ich habe mal gedacht, in dem Augenblick, wenn er jetzt Elfer für Sassuolo gibt, dann ist auf jeden Fall kein Bergamo-Fan, der Schiedsrichter. Das ist für mich klar. Ja. Zwei solche Szenen, so enge Dinger, dann aber gegen Bergamo entscheiden. Aber ich war mir dann wieder nicht sicher, wenn ich doch eine leichte Tendenz für Bergamo hat, dann bei der dritten Szene. Aber da kommen wir dann später drauf hin.
Ja, ich finde in der Aktion, die kann ich aber wirklich nachvollziehen. Den Pfiff hätte ich, glaube ich, auch gemacht. Oder die Aktion hätte ich auch gepfiffen, weil einfach Traoré kleiner ist und ich denke, oder ich gehe auch mal stark von aus, einfach dünner ist als Toloi in der Situation und dadurch schneller fällt, weil Toloi einfach viel kräftiger ist. Ah. Und da finde ich, dann kann das schon ausreichen. Also das, den Film verstehe ich schon.
Da kann er ja nichts dafür, dass das ein Hühnchen ist. Ne? Aber er bringt ihn aus dem Tritt. Und das ist auf jeden Fall ein Argument, warum er es dann stehen lassen kann.
Ja, ich glaube, es hätte auch Schiris gegeben, die hätten es laufen gelassen. Ne? Also es ist für mich auch keine eindeutige Szene gewesen. Aber gut, jeder hat seine Meinung. Dann ging es weiter. Marlon bekommt gelb-rot. 75. Minute. Dann gab es Elber, glaube ich, für Bergamo. Genau. Ja. Und wie habt ihr diese Situation gesehen? Der Elber wurde natürlich verschossen.
Ja. War auch sehr eng. Aber für mich jetzt da gelb-rot und Elfer war schon richtig hart. Also bei der Szene bin ich mir am wenigsten sicher, ob das passt.
Aber ich finde, der, wenn ihr jetzt die anderen Szenen im Kopf habt und die wirklich so gepfiffen wurden, wie sie gepfiffen wurden, finde ich den, ich finde das folgerichtig irgendwie. Also ich finde, wenn du die anderen Dinger pfeifst, musst du den halt auch machen.
Ja, wenn du es durchziehst, dann schon.
Ach so, ja. Genau, dann hat er den roten sagen, Faden. Ja.
Zweimal scheiße, dann machen wir dreimal auch noch
voll. Ja, das hat einen roten Faden gehabt in seiner Pfeiferei, ja, das stimmt.
Wenn es halt dann seine Linie ist, so die leichten Berührungen dann halt da wirklich sehr streng zu sagen, dann, ne, dann muss er es halt durchziehen. Dann finde ich ja, das dann auch.
Wenn das seine Linie ist, dann kann ich den aber auch nie wieder pfeifen lassen. Nee. Also wenn der jetzt sagt, okay, das ist meine Linie, so pfeife ich, dann muss der Verband sagen, okay, dann tut's mir leid, dann kannst du bei uns nicht mehr pfeifen. Denn wenn du das jetzt jede Woche lieferst, das ist ja ein Desaster.
Das ist eine sehr harte Linie, auf jeden Fall, ja.
Aber was soll's? Consili hat ihn rausgeknallt. Unser Lieblings-Consili.
Ja,
wieder mal. Nicht der Consili der Woche, sondern der Handanovic der Woche.
Ja, Mann. Der Handanovic der Woche.
Genau. Ich fand auch geil, wie er sich danach aufgeplustert hat.
Ja, voll.
Nachdem er den gehalten hat.
Ja, Mann, da ging dem tierisch einer flitzen. Ich kann das aber auch verstehen. Ne? Der hat so viel gescholten
ein Ding,
hier.
Ein Ding geholt. Hä? Er hat danach auch noch ein ordentliches Ding rausgeholt.
Ja, er hat generell ordentliche Dinger da rausgeholt.
Genau. Ja, dann lass uns doch direkt zur Top 11 kommen, weil ich habe Consili nominiert.
Ich auch.
My best friend.
Ich auch.
Ihr auch, ja?
Okay. Ja, ich habe ihn auch. Ja.
Und dann habe ich aus dem Spiel noch Robin Gosens nominiert. Toller Laufweg bei seinem Tor mit der gewohnten Kaltschnäuzigkeit. Aber auch gegen den Ball solide, stark in der Balleroberung. Ja, die zwei.
Habe ich auch. Und ich habe sogar noch Malinowski.
Ja, Malinowski auch, ja. Also diese Vorlage auf Gosens war wieder Weltklasse. Wie schnell der schaltet, dass er die Spielintelligenz hat, so einen Ball zu spielen, direkt. Wahnsinn. Das sieht so einfach aus, aber da steckt so viel mehr dahinter. Also Malinowski, der ist wirklich geil. Muss man wirklich sagen. Da hat Atalanta einen geilen Deal gemacht. Die haben den, glaube ich, aus Belgien geholt, ne? Für 15 Mille oder so.
Ja, ich glaube von Gent oder Genk, die verwechsel ich. Eins von beiden.
Genau, der hatte, meine ich, so viele Scorer-Punkte wie Spiele. Da habe ich mir schon gedacht, okay, was ist das für ein krasses Pferd? Da hatte ich mir damals schon so Highlights-Videos angeguckt von dem, da kam eine Rakete nach dem anderen so, ne? Und das führt der gerade fort in der Serie A. Der scheint angekommen zu sein. Gut, Ragazzi, dann lass uns mal zum nächsten Spiel kommen. Und zwar war das Milan gegen Benevento. Milan zwei Niederlagen in Folge gehabt. Und ja, man hat sich nun gegen den Abstiegskandidaten nochmal aus der Krise geschossen, sage ich mal, mit 2-0. Hakan und Theo, die Tore gemacht haben. Milan zeigte sich offensiv wieder sehr kreativ und dominant. Jedoch waren die Mailänder im Abschluss sehr, sehr schlampig. Vergaben einige Torchancen, wobei man auch zugegebenermaßen Montipo eine wirklich sehr starke Leistung eingestehen muss. Ja, Der Typ hat wieder, der war in seinem Juventus-Modus. Ja. Ne, da hat er auch schon so krass gehalten. Ja, Romagnoli nach den letzten beiden Niederlagen für Kjær in die Startelf gerückt, hat die Defensive auf jeden Fall erstmal stabilisieren können. Jedoch war Milan immer noch anfällig hinten. Also Benevento kam schon immer wieder auch zu Torchancen und auch keinen schlechten. Aber sie haben sie nicht genutzt. Deswegen ging der Sieg für Milan mit 2-0 in Ordnung. Aber wir müssen auf eine Sache zu sprechen kommen und die ist abseits des Platzes passiert. Lieber René, da gab es ja einen Konflikt zwischen den Milan-Ultras und Gianluigi Donnarumma, in der sie vom jungen Keeper forderten, dass er bis zur nächsten entscheidenden Partie gegen Juventus seinen Vertrag verlängern soll oder er soll nicht auflaufen. Mhm. Was hast du von der Aktion gehalten? Und das ist auch gleichzeitig eine Patreon-Frage von unserem Granit.
Ja.
Genau.
Also ich hole mir ein bisschen weiter aus jetzt zum Ganzen. Also ganz im Ernst, also was hat der Herr Donnarumma denn geglaubt, was passieren wird? Leidet er denn an Demenz oder ist er wirklich nicht der Allerhellste oder kann er sich nicht mehr erinnern, was vor 3 Jahren bei demselben Spielchen mit Raiola und mit ihm denn damals passiert ist, als sie ihn mit Dollarscheinen beworfen haben? Also ja, kann man denn das vergessen? Hat er sich gedacht, naja, alles gut, diesmal machen wir es genau wieder so, diesmal wird es schon gut gehen. Also von dem her frage ich mich wirklich, was ist im Kopf los von ihm? Also dass er jetzt da so entsetzt ist und da rumheult, ja, was hat er denn geglaubt, wie das denn ausgeht? Jetzt gibt es Gerüchte oder auch nicht nur Gerüchte, dass Raiola mit Juventus verhandelt. Er trägt da die Kapitänsbinde einen Großteil der Spiele und hat einen auslaufenden Vertrag und verhandelt mit Milan. Ja, ist denn bei ihm, weiß nicht, der Zug im Bahnsteig 4 immer noch nicht angekommen, oder? Das ist doch klar, dass die Fans sowas nicht akzeptieren. Schon gar nicht vom Kapitän. Romagnoli, viele Spiele nicht gespielt, er war jetzt der Capitano. Und klar erheben sich da die Fans. Die Fans haben sich auch erhoben, immer in prekären Situationen, wie es war bei der Super League, da hat man die Macht der Fans gesehen. Und jetzt, wo ein Milan-Spieler, der seit 7 Jahren im Verein ist und die Binde tragen kann, dass das fantechnische schwere Konsequenzen für ihn hat, ist das klar. Und dass sie ihn jetzt auf den rechten Weg bringen wollen. Was man da jetzt sogar gehört hat, war ja, dass der Ton ja sehr sanft war, der Milan-Ultras. Sie haben ihm ja eher quasi vermittelt, dass er der Totti von Milan werden könnte. Und sie wollten ihn quasi da ja eher einmal in die richtige Richtung bringen. Also so hat es zumindest jetzt im Nachhinein, hat man das gehört, was da auch so die Sachen waren, die bei rumgekommen sind. Ob er denn schon für Juve unterschrieben hat, wollten sie von ihm wissen. Von ihm persönlich hat er gesagt, nein, er wird mit Juve gar nicht unterschrieben, er will bei Milan verlängern. Ja, aber was eierst du dann so rum, so quasi? Und zum Schluss hat er halt dann, war er halt dann in Tränen aufgelöst. Aber dann frage ich mich da auch, okay, wenn ich so selbst nicht sehr schlau bin und das nicht einordnen kann, dann muss man es zumindest die Familie sagen oder keine Ahnung, Raiola gilt ja auch immer, auch wenn er ein Mann ist, der nur auf die Kohle schaut, aber zumindest liegt das schon, seine Spieler sind ihm trotzdem schon sehr wichtig, auch wenn sie seine Geldanlage sind. Aber da muss ihm zumindest Raiola sagen, hey, Gigi, könnte ziemlich eng werden jetzt für dich, so die nächsten, wir haben immer noch nicht verlängert, du weißt ja, aber wir warten es auch noch bis zum Schluss, ob Milan in die Champions League kommt, könnte sein, es kommt nicht allzu gut an bei den Fans. Also da muss ich auch realistisch bleiben, dass ich mich solchen Dingen stellen kann und ich finde das jetzt nicht eine absolute Sauerei, dass das wird von jedem Fanlager der Welt kommen, dass der Kapitän nicht mit einem direkten Konkurrenten verhandeln kann oder wenn er es auch nicht tut, aber dann muss er seinen Worten hat auch mal Taten folgen lassen und dann hat er mal auch verlängert und wir haben schon drüber diskutiert, Donnarumma, wer der bestverdienendste Torhüter der Serie A, einer der bestverdienendsten Torhüter der Welt, ich glaube nur Manuel Neuer hätte einen ähnlichen oder einen gleich hohen Gehalt wie er und dann halt hier auf die Warteschleife zu drücken, das ist ja halt klar, dass das nicht gut ankommt. Ja. Für das hat er dann eine ordentliche Leistung gebracht. Von dem her hat man es ihm nicht angemerkt, aber ja, mein lieber Herr Donnarumma, ich meine, dessen musst du dir vorher bewusst sein, wenn du Berater à la Raiola hast und solche Spielchen halt spielst.
man muss dabei sagen, er hat zwar jetzt gut gespielt, aber falls du dich erinnerst, ich weiß nicht, ob es letzte Woche war oder davor die Woche, da hat er einen Ball fangen wollen, der ist ihm dann durch die Hände geschludert so, und dann waren zwei Spieler, die aufs leere Tor geschossen hatten. Einmal hat der Tomori gerettet und ich glaube einmal der Kier.
Weißt du, gegen welchem Spiel das
war? Was?
Gegen Lazio?
Nee, nicht gegen Lazio.
Das Solo, glaube ich.
Es war ein Spiel, wo wir auf jeden Fall nicht verloren hatten. Ja, kann sein, dass es das Solo war. Ja.
Aber kann das ging sein.
Das, ja.
Das ging ja verloren.
Nee, dann war es nicht das Solo, es war irgendein anderes. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Aber
okay. Das
sind dann so Dinger, die darfst du dir dann auch nicht leisten, wenn du so viel Gehalt forderst. Und Alter, ich weiß es nicht. Also Donnarumma ist ein guter Keeper, ja. Der ist auf der Linie Weltklasse, aber er hat immer wieder mal in seiner Saison 2-3 krasse Klöpse. Plus, fußballerisch ist es so eine Sache mit ihm, wobei man jetzt auch sagen muss, die letzten Wochen und Monaten habe ich das Gefühl, er hat sich fußballisch ein bisschen weiterentwickelt, ne?
Ja.
Das muss man ihm schon auch attestieren. Aber die Frage ist, ist das jetzt nur gerade eine gute Form, ja? Oder bricht er irgendwann wieder diese, weiß ich nicht, sein fußballerisches Defizit raus? Das muss man halt abwarten.
Ja, aber jetzt, das muss man aber sagen, zum Beispiel der Vergleich mit Eriksen. Ja, bei Eriksen, da reicht mir halt auch nicht ab und an mal ein Tor und mal eine normale Leistung bei den Gehältern, was die nehmen. Das reicht nicht. Da muss ich liefern, da muss ich der Topmann sein und nicht alle 14 Tage mal 30 Minuten, sondern da muss ich liefern, wenn ich auch dementsprechend Kohle verlange. Und für mich steht da die Gehaltsforderungen, so wie es bei Eriksen nicht stimmen für mich, also der Gehalt passt mit den Leistungen für mich nicht zusammen. Genauso wenig passt für mich die Gehaltsforderungen von Donnarumma zusammen. Und der ist zumindest sehr jung und immer schon im Verein. Und ja, Torhüter gibt es ja nicht ganz so viele. Aber trotzdem, das passt für mich nicht zusammen, wenn ich sehe, was liefert ein Granio, was liefert ein Musso, was liefert ein Silvestri. Und die verdienen 1,5 Millionen, 2 Millionen. Und der will das Vierfache. Der will mehr wie Zlatan Ibrahimovic. Der will das Doppelte von Kessi und Benacer. Wo leben wir denn?
Ja.
Also da muss ich wirklich dann als Verein sagen, okay, ich würde auch nicht rumeiern mit einem Jahr. Entweder der nimmt das Ding und man macht was Langfristiges draus, dass er wirklich, ja, sagen wir, er wird der Totti von Milan, oder Maldini halt von Milan, da brauchen wir gar keinen Totti erwähnen. Mhm. Aber, oder ich sage, okay, das bringt ja nichts, denn nächstes Jahr eierst du mit Raiola ja wiederum. Ja. Und in 2 Jahren eierst du wiederum mit ihm.
Ja. Entweder du hast nur Ärger mit denen, ne?
Ja. Ja, das entweder du schießt deinen Berater ab oder wir machen was Langfristiges oder Milan muss sich einfach um einen Torhüter umsehen, wo Preis-Leistung halt auch zusammenpasst.
Ja, ja, aber wo soll das hinklettern? Der ist noch so jung. Wenn wir das wirklich jetzt alle 2 Jahre haben, diesen Scheiß, dann verdient der in 5 Jahren dann am besten 20 Millionen nach einem Raiola. Ja. Oder wo soll das denn hinführen alles?
Ja natürlich. Wahnsinn. Ja, so wie es halt bei Haaland oder so auch ist, ne?
Ja.
Da Wahnsinn. Spricht er auch schon davon, der soll in Gehaltsdimensionen von CR7 und von Messi eindringen.
Wahnsinn,
der ist halt auch geisteskrank, der Raiola. Wahnsinn. Ja, und er bekommt dann wieder 10%. Ist auch eine nette Sache, ne? Umso mehr der Mann, umso mehr ich selber.
Boah, ich weiß Raiola auch nicht,
ist echt nervig. Ja.
Wo der Poker denn überhaupt hinführen soll. Also ich sehe maximal Chelsea als möglichen Abnehmer. Und die haben jetzt auch keinen schlechten Torwart mit Mondi. Der macht auch, bringt auch gute Leistung.
Ja, für mich ganz klar Juventus. Ganz klar, Juventus.
Sein Vertrag läuft ja bald aus, verstehst du? Deswegen wäre der auch nicht mehr so teuer, wenn die den jetzt direkt holen.
Die Gehaltsforderung. Wer die Gehaltsforderung bezahlt, meine ich, die Raiola stellt.
Angenommen, das stimmt bei
Juve. Meint ihr, das zahlt Juve?
Ja, guck mal, angenommen, das stimmt jetzt mit Juve, dass Allegri kommt und der will Ronaldo loswerden. Dann hat Juve einfach mal 30 Mille weniger Gehalt. Das ist schon eine Hausnummer.
Den muss ja aber auch erstmal jemand kaufen.
Ich glaube, der wird schon Abfinder.
Ich glaube auch.
Finden. Ja, alleine wegen Trikotverkäufen holst du Ronaldo, da hast du die Summe direkt wieder raus. Ne?
Ja, die Engländer sind geisteskrank. Die machen das schon. Manchester United oder weiß ich. Oder Mbappé geht wohin und CR7 holt sich. Also ich glaube auch, ich sehe es auch so wie Sascha. Also da, wenn du langfristig umbauen willst und auf jüngere Leute und Juve ist mit Chesney, der ist nicht unantastbar. Das ist auch ein Mann, den kannst du leicht austauschen. Ja. Da bekommst du mit den Fans auch keine Probleme. Klar, er ist ein solider, ist ein starker Torhüter, aber ja, auf den kannst du schon mal tauschen. Ja. Also ich glaube, für mich ist Juve die konkreteste Option. Alle anderen sich auch, so wie Paul Chelsea, hat eigentlich einen ordentlichen Torhüter. Die haben einen Ersatztorhüter, der hat 80 Millionen gekostet.
Ja, und, Wahnsinn.
Ja, von dem her weiß ich auch nicht, ob Chelsea dann sich noch eine leisten will, der so ein Gehalt nimmt. Aber für mich läuft es trotzdem, irgendwie habe ich noch das Gefühl, dass er wahrscheinlich trotzdem verlängert, obwohl ich ganz ehrlich bin, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es gut heiße.
Ja, ich bin da bei dir. Ich denke halt langfristig und ich frage mich halt wirklich, wo soll das denn gehaltstechnisch hinführen? Und ich habe persönlich einfach die Meinung, dass ein Tormann am ehesten zu entbehren ist. Und du kannst wirklich gute Torhüter für viel weniger Geld bekommen und kannst dieses Geld dann wiederum in den Kader investieren, kannst das Gehalt von Donnarumma auf zwei Spieler verteilen, die auch stark sind, ja, und hast dann nicht so ein Rumgeeier jedes Mal.
Ja, brauchst du auch nur Mattia Perin jetzt zum Beispiel, das, wo der wieder fit ist, der liefert auch wieder richtig stark. Aber ich finde ihn eigentlich immer auch solide, dass wie du sagst, also bekommst du wirklich für ein Viertel des Gehalts, bekommst du wirklich Leute, die, sagen wir, 95% der Leistung von Donnarumma bringen.
Ja.
Oder vielleicht sogar mehr.
Vielleicht
manchmal
sogar mehr.
Drüber. Ja,
genau so ist es. Und du musst ja mittlerweile auch wirklich betriebswirtschaftlich denken wegen Corona. Es kommen jetzt andere Zeiten auf die großen Vereine zu. Du kannst dann nicht mehr so viele Millionen für einen einzigen Spieler rauswerfen. Das funktioniert nicht mehr.
Und ich glaube, Super League hätte es vielleicht funktioniert, aber.
Super League, ja. Das war ja auch der, genau, damit schon. Aber das haben sie ja nicht durchgesetzt bekommen. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das langfristig gut geht. Ich glaube nicht, dass der Donnarumma der Totti von Milan wird. Nie im Leben. Nie im Leben. Dafür ist er zu gierig.
Dafür will er jetzt zu viel Geld. Das geht sich bis 38 nicht aus, weil dann verdient er mit 38 70 Millionen.
So, was ist denn angenommen, Milan qualifiziert sich nicht für die Champions League die nächsten paar Jahre? Meinst du, der Raiola hält die Füße still dann?
Die einzige Option, die wahrscheinlich viele überdenken oder überlegen, ist, ob man nicht dann trotzdem verlängert um jeden Preis und ihm dann eine fixe AK einstellt für nächstes Jahr und dann, dass man zumindest noch ein bisschen was mitschneidet. Also sagen wir jetzt, du zahlst ihm trotzdem die 10 Mille Gehalt, er hat eine AK von 35, dann machst du trotzdem, ja, halt ein bisschen Gewinn noch und lässt ihn nicht ablösefrei ziehen.
Ja, das kannst du machen, ja. Das kannst du machen. Würde ich wahrscheinlich schon auch so machen. Ne? Gut. Ne. Dann lasst uns mal zur Top 11 kommen. Gab es jemand, der es bei euch in die Top 11 geschafft hat aus diesem Spiel?
Also im Kader, im erweiterten Kader, habe ich Theo Hernandez und Tomori und Hakan wäre vielleicht noch zu erwähnen, hat er es aber bei mir nicht in den erweiterten Kader.
Mhm. Hey, ich habe Theo in links und Hakan habe ich im Mittelfeld.
Okay. Ich habe Montipo.
Montipo habe ich auch, sorry. Habe ich vergessen. Ja, hab ich. Ja, genau. Ja.
Montipo habe ich, ich fand auch Sailmakers sehr, sehr gut eigentlich so. Also allein das erste Tor. Das geht immer so unter bei dem, ne? Weil er so unauffällig spielt, aber er hatte einen entscheidenden Anteil am ersten Tor von Milan. Sailmakers, Hakan habe ich drin. Und Theo habe ich tatsächlich nicht drin, auch wenn er ein Tor gemacht hat. Der war mir in vielen Situationen, hat er mir zu oft falsche Entscheidungen getroffen, deswegen hat er es bei mir jetzt nicht in den erweiterten Kreis geschafft.
Ja, verstehe ich, ja. Sehe ich, ja.
Alles gut, Paul.
Ja,
hast du einen epileptischen Anfall, Paul, oder alles in Ordnung?
Nee, das waren meine Bedenken bei Hakan, aber ich fand den trotzdem ganz stark eigentlich. Deswegen.
Ja, ne, es ist ja auch alles individuell. Hier gibt es kein richtig und falsch, sondern das ist Liebhaberei hier. Ja, so. Dann hatten wir ja noch eine Frage vom Granit, der wollte noch wissen, warum Milan so abgeschissen ist in letzter Zeit. René, willst du
das selber beantworten?
Ja, also ich meine, lieber Kranit, wir haben ja schon ein paar Mal auch drüber geredet. Die Verletzungsanfälligkeit ist meiner Meinung nach das größte Übel, was Milan diese Saison zu tragen hat. Und ich denke auch, was jetzt auch so sich immer mehr herauskristallisiert ist, dass die Gegner Piolis System immer besser entschlüsselt haben. Ne? Also, dass Pioli dasselbe Schicksal auch wie Antonio Conte teilen musste. Und wenn dann deine Spieler auch nicht in Form sind, sie kommen zwar immer wieder zurück, aber jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, wenn du nicht in deinem Rhythmus bist, du bist nicht 100% fit, dann kannst du auch nicht das Optimum bringen. Und ja, ich denke, dass das so die zwei Hauptgründe sind, warum Milan ja so zu kämpfen hat in den letzten Wochen.
Wenn ich da noch einen ganz kurzen Punkt zu.
Klar.
Ich glaube doch, dass dazu kommt für mich noch, dass Zlatan halt auch ein paar Spiele jetzt in letzter Zeit gefehlt hat. Da hat sich dann auch gezeigt, dass der wirklich echt verdammt wichtig ist, wenn nicht sogar überlebenswichtig für die Mannschaft.
Ja, und wenn man jetzt Mandzukic sieht, das ist ja eine, muss man ehrlich sein, eine Kaderleiche.
Ja, leider.
Das ist ja Wahnsinn.
Das wird nichts mehr mit dem, ne? Der ist physisch katastrophal, Junge. Der kommt ja gar nicht mehr in Tritt gesundheitlich.
Nee, weil man gedacht hat, ja, wenn du brauchst immer einen Mann, dann Zlatan ist halt 39, der macht halt nur 50-60% der Spieler. Das war auch, glaube ich, jedem klar. Also es ist auch klar mit dem Alter. Und wenn er da ist, dann liefert er auch. Das musst du mal auch schaffen. Das ist eigentlich unmöglich. Ja, dann brauchen wieder 3-4 Spieler, bis sie fit sind. Zlatan gar nichts. Aber der Mandzukic, also das wirkt teilweise, als wäre komplett weg. Also vom Profifußball. Also das hat für mich
Wahnsinn,
auch, wo er herumirrt. Also ich weiß nicht, er wirkt so teilnahmslos.
Fremdkörper.
Fremdkörper. Normal kommt er über das Körperliche. Ich sehe gar nichts. Er ist auch nicht mehr bösartig. Zumindest, wenn er schon nichts zusammengebracht hat früher, dann war er zumindest bösartig. Das hat er auch nicht. Er holt sich ja nicht mal eine bösartige Gelbe ab oder provoziert die Gegner nichts. Also,
als hätte er keinen Bock. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass, ja. Muss man leider sagen. Also in der Theorie, ein fitter Mandzukic hätte perfekt gepasst, aber so, er hat keine Anbindung zum Spiel. Er ist einfach körperlich nicht im Saft, 0,0 im Saft. Und er hat, wie du sagst, ein sehr physisches Spiel normalerweise. Und dafür brauchst du Kraft. Und die hat er nicht. Und ja, wenn du dann auch nicht die Automatismen der Mannschaft kennst, weil du nur einmal zu selten mittrainierst, ja, dann kommt sowas bei raus. Und das ist, ja, war ein Griff in den Klo, muss man leider so sagen. Ne? Also ja, ich denke auch nicht, dass Mandzukic bei Milan bleiben wird, weil er einfach zu verletzungsanfällig geworden ist mit dem Alter.
Ja, kannst du nicht halten, nee.
Nee. Hat er nicht genug Werbung für gemacht.
Nee, leider nicht. Also ich bin eigentlich ein Fan von so einem Spielertyp, wie er ist. Aber nee, ich glaube, seine Zeit ist wirklich vorbei. Und das meine ich wirklich nur auf seine Gesundheit bezogen. Ich denke, wenn er fit wäre, dann ist er wertvoll. Aber ja, Milan hatte einfach kein Glück mit dem Transfer, ne? Gut. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu Top 11.
Yep. Ja.
Dann geht mal auf die Torhüterpositionen ein. Paul, fang du gerne an. Wen hast du als Torhüter?
Ich habe mich für Concili entschieden, aber das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Audero.
Ah, okay. Ja. Mhm. René?
Ich habe mich noch nicht entschieden, ich entscheide mich jetzt. Ich habe Montipo, Concili und Audero. Und ich fand den Montipo schon richtig krass. Das war so ein Ibrahimovic versus Montipo und ich nehme Montipo.
Ja, ich bin auch mit Montipo gegangen, hatte auch wie ihr Concili und Audero drin, aber ja, Montipo war wirklich krass gewesen. Also der hatte halt echt viele 1 gegen 1 Situationen auch, die der pariert hat, das muss man dem schon lassen, ne?
Ja.
Gut, dann kommen wir zur Abwehr. René, fang du gerne mal an. Wen hast du in deine Abwehr gepackt?
Ich habe links Gosens, dann habe ich Omar Colley von Sampdoria Genua, dann habe ich Stefan de Vrij und Hakimi.
Jawohl. Paul?
Ja, ich habe rechts Hakimi, dann in der Innenverteidigung Koulibaly und auch Colley mit 5 Klärungsaktionen und 2 geblockten Schüssen. Und links Theo.
Bravo. Okay, also ich habe, wie gesagt, Carboni von Cagliari, den 20-jährigen Italiener, meiste Balleroberung, 80% seiner Zweikämpfe gewonnen, ein tödlicher Pass sogar und hat den entscheidenden Anteil an der soliden Defensive von Cagliari und den finde ich spannend. Den werde ich mir mal genauer in Zukunft anschauen. Dann habe ich mich für Koulibaly entschieden. Dann Magnani fand ich von Hellas auch nicht schlecht. Hat sich auch wirklich gut entwickelt in letzter Zeit da. Und Di Marco. Das sind meine vier Leute für die Abwehr. Mhm. So, dann das Mittelfeld.
Da darf der Paul anfangen.
Ja, da habe ich einmal Sensi und Hacker. Und dann musste ich mich entscheiden zwischen Adrian Silva und Morten Thorsby. Oder Thorsby, habe ich gelernt. Ja. Und für mich hat dann Silva, ist es dann geworden, weil einfach trotz auch mir, der hat einen Strafstoß verursacht, aber ein Tor und das Tor eingeleitet. Das zweite, den Ball hat er weitergeleitet zu Werre. Und der war auch generell so ein bisschen der Antreiber in dem Spiel und da habe ich den dann genommen.
Okay.
Sascha?
Also, ich habe mich entschieden für Vignato von Bologna.
Oh ja, ja.
Alter Schwede. 3 Torvorlagen, 7 Torchancen eingeleitet, 4 tödliche Pässe. Ich bin echt gespannt, wie der sich macht. Ich hoffe, bei dem ist jetzt der Knoten geplatzt. Riesentalent. Ich glaube, 21 ist der erst, ne?
Genau. Den haben wir schon abgefeiert, als er von Kiewo gekommen ist, ja?
Genau.
Es ist die Zeit geworden, dass er explodiert.
Genau, so, und jetzt scheint irgendwas passiert zu sein bei Vignato. Ich hoffe, das bleibt, das wäre mega geil. Dann habe ich mich für Milan Badel tatsächlich auch entschieden. Der war bärenstark auch. Eine Vorlage, 11er rausgeholt, 100% Zweikämpfe gewonnen, 2 tödliche Pässe, 3 Torchancen eingeleitet. Der hatte über 100 Ballkontakte und 89% Passquote und 10 Bälle erobert. Also Badel war krank. Dann habe ich wie Paul auch Morten Thorsby. Du hast Silber. Ich habe mich für Thorsby entschieden. Einfach auch, weil mir aufgefallen ist, er hat sich diese Saison wirklich super weiterentwickelt. Jedes Mal, wenn ich Sampdoria gucke, fällt der Kerl mir auf, weil er physisch so stark ist, die Zweikämpfe gewinnt, bei Eckbällen immer wieder gefährlich in der Luft. Und das hat sich auch statistisch in diesem Spiel nochmal niedergeschlagen. Der Kerl hat 21 Zweikämpfe geführt in dem Spiel. Das sagt schon alles. Der sucht jeden Zweikampf, hat 14 davon gewonnen, 9 seiner 13 Luftduelle, 8 Balleroberungen, dann die Vorlage zum 1:0. Daher habe ich mir gedacht, komm, hol den rein, auch wenn er im Passspiel noch so seine Defizite hat. Ja, und dann habe ich mich noch für Luis Alberto von Lazio entschieden. Ja. Ein Tor, 4 tödliche Pässe, 5 Hochkaräter eingeleitet. Also gefühlt ging fast jede Torchance über ihn. Ja.
Hast du jetzt 4 Leute?
Genau.
Ja, passt. Ich habe auch 4. Das ist der Vorteil, wenn man der Letzte ist, dann kann man einiges wiederholen oder braucht gar nichts dazu sagen. Ich habe mich zwischen Thorsby und Silva entschieden. Ich fand aber das zweite Ding, das von Silva war so geil eingeleitet, mit dem Überkopfball, dass ich mich dann knapp für Silva entschieden habe.
Okay.
Und der Neapeltöter Nandez ist bei mir dabei. Na, 94. Minute, musst du fast dabei sein. Ja. Und dann habe ich natürlich
vorne nicht, nicht
verzichten können auf den magischen Luis Alberto mit einem herrlichen Schlenzer, wieder überragender Mann und wie Sascha es schon gesagt hat, Vignato.
Emanuel Vignato, genau. So, dann, liebe Leute, kommen wir zum Sturm, dann fange ich beim Sturm mal an und ja, ich glaube, den hat jeder von uns, da führt kein Weg dran vorbei, Rodrigo Palacio, der Fußballrentner mit 39 Jahren, macht einfach einen Dreierpack.
Ja, warte.
Alle 3 Tore von Vignato vorbereitet und ich glaube, dass er einen Adoptivantrag für seinen Vorlagengeber eingereicht hat. Weil rein biologisch gesehen könnte der Padawan-Schüler ja sein Vater sein. Ne? Und insgesamt hat Palacio die Saison nur 4 Tore gemacht und jetzt 3 Stück auf einmal gegen...
Aber er ist trotzdem immer noch sehr wichtig, also weil er einfach ein spielintelligenter Mann ist, lässt sich oft gut fallen und so. Aber ich war auch überrascht, dass er bis vor dem Spiel eigentlich erst ein Ding hatte. Also das war sogar ein bisschen erschrocken. Ja, ich dachte, es war mehr.
Absolut.
Und der zweite Mann?
Der zweite Mann, ist wieder Vlahovic geworden, ne? Schon wieder Doppelpack. Jetzt hat der junge Serbe Warte mal, ist der Serbe oder vertauscht er was? Nee, ja. Der ist Serbe, oder?
Ja, glaube
ja.
Wohl.
Ja, ist Serbe.
Der ist dabei, den Rekord von José Altafini aus der Saison 58-59 zu brechen, denn kein jüngerer Spieler konnte mehr als 19 Tore erzielen seitdem. Der heutige 82-jährige Brasilianer mit italienischer Staatsbürgerschaft, der hat nämlich eine italienische Mutter gehabt, spielte unter anderem für Juve, Neapel und Milan und avancierte damals zu einer der erfolgreichsten und treffsichersten Stürmern seiner Zeit. Und der ist in der Geschichte der Serie A der viert erfolgreichste Stürmer aller Zeiten. Das heißt, ne, der Vlahovic, ich gehe mal davon aus, der wird noch eine Bude machen diese Saison hier. Dann hat er diesen Rekord gebrochen. Das sagt auch schon alles, wo seine Zukunft hinführen kann. Ne?
Ja, das oberste Regal. Das haben wir letztes Mal schon gesprochen. Ja. Vlahovic hat alle Anlagen.
Aber vielleicht. Wer soll den denn bezahlen?
Ja, wenn, dann musst du gleich zuschlagen. Ja, okay, das haben wir bei Chiesa auch gesagt. Das hat sich jemand gefunden, der ihn bezahlt.
Ja, aber ob Juve nochmal so einen Transfer stimmt in dieser Zeit, glaube ich nicht.
Also, ja, ich sage auch nicht, dass es Juve ist, aber denkst du ernsthaft, dass ein Vlahovic jedes Jahr um einen Abstieg mit Florenz spielen will, mit den Anlagen?
Aber ich meine, irgendwann
wird der Druck kommen und er wird sagen, okay, danke, es war schön bei euch, aber Violett steht mir nicht so gut. Ich möchte gerne die Farben tauschen.
Das mag sein. Aber ich meine, gelesen zu haben, dass er tatsächlich noch eine weitere Saison bei Florenz bleiben will. Habt ihr das auch irgendwo gesehen? Ich hatte nämlich noch mit dem Steff drüber geredet. Der hatte das auch bestätigt, dass er das irgendwo gelesen hatte, dass er gesagt haben soll, dass er sich vorstellen kann, auch eine weitere Saison auch bei Florenz zu bleiben.
Würde ich auch sagen, habe ich schon oft gelesen. Eine Woche, da sind sie gewechselt.
Klar, das kann sein. Aber also wenn Florenz, das können die auch. Wenn die jetzt schon 40 Millionen verlangen, also ich bin gespannt, wer das auf den Tisch legt während Corona.
Ich glaube, für 40 bekommst du ihn nicht.
Ne?
Ich glaube, dass du ihn für 40 gar nicht haben kannst. Aber mehr. Ja, ich glaube, es ist teurer. In der Kategorie gibt es nicht viele und in dem Alter, vor allem mit dem technischen Anlagen. Also Vlahovic ist Wahnsinn. Also, aber ja, ich habe auf jeden Fall trotzdem Vlahovic nicht. Ich weiß, Saschas Cristiano Ronaldo Allergie ist sehr stark, aber der Match gegen Udine, ja, das geht nicht anders. Also die Lebensversicherung von Juventus. Es tut mir leid, lieber Vlahovic, du warst bei mir sehr oft vertreten und du warst auch wieder überragend. Auch Immobile und Correa tut mir leid, auch eine ordentliche Leistung, aber es sind Palacio und CR7.
Okay. Paul?
Ja, ich helfe euch bei Correa, helfe ich euch aus. Den habe ich mit seinen 2 Toren und ich finde, der ist auch momentan krass in Form. Also der
stimmt.
Trifft momentan alles gefühlt.
Mhm. Ja, aber da war mir das erste Tor zu zufällig, muss ich sagen. Da war die
Konkurrenz. Angeschossen stark. Wurde, ne?
So ein Eiertor zu machen, da hast du keine Chance gegen die Konkurrenz. Habe ich mir gedacht, da konnte ich zumindest von meiner Liste wegstreichen.
Aber ist gut, hey, ist gut. So haben wir alle 3 verschiedene Sturms. Das ist doch. Genau. So super.
Also du hast Correa und?
Genau, vorne habe ich dann den
ältesten,
genau, den ältesten Spieler, der jemals einen Hattrick in der Serie A geschossen hat, Rodrigo Palacio.
Ja. Ach, oh je, meine, da hat der Herr Zlatan Ibrahimovic was vor den nächsten Wochen.
Oh, der ist getriggert. Das ist jetzt sein Ego getriggert.
Der ist jetzt auf einer Mission.
Ja, das glaube ich aber auch.
Gleich noch verlängert. Ich meine, ja, das macht er noch.
Genau. Kompliziert wie das Ganze dann von Vignato bei mir noch rechts. Mit den 3 Vorlagen, die waren auch alle echt schick, muss ich sagen. Schön Übersicht. Gell. Und wirklich.
Das war der echt Spielintelligenz, der Kerl, ne? Der sieht, der hat eine geile Übersicht und hohe Spielintelligenz. Das wird ein richtig krasser. Ich hoffe, das geht so weiter bei dem. Aber ja, warten wir erstmal ab, wollen wir nicht zu früh loben. Wir hatten ja schon viele Eintagsfliegen, die dann auf einmal voll ausgerissen sind und dann kam gar nichts mehr. Ne? Das haben wir auch schon.
Ja, hat man auch schon öfter. Gut, wir sind weit wieder über einer Stunde drüber. Ich dachte mal, wir sind schneller, aber gut.
Ja, wir kriegen es nicht hin. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Ja. Ich würde sagen, wir machen dann den Podcast hier zu. Liebe Tifosi an dieser Stelle, ich hoffe, ihr hattet wieder eine Menge Spaß.
Ja.
Und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns in unseren wohlverdienten Feierabend. Und ihr hört uns dann wieder in 2 Wochen, es sei denn, es wird zwischenzeitlich wieder eine Super League gegründet, dann hört ihr uns schon früher.
Dann gibt es wieder 2 Podcasts in einer Woche.
Genau. Beppa Marotta hat ja schon eine kleine Ansage gemacht, mal sehen, was da noch passiert. Ansonsten, ja, hört ihr uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin sagen wir alla prossima, ci sentiamo, e ciao.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Calcius Jamo Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.